Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Der russische Überfall auf die Ukraine war der Auslöser. Schweden und Finnland haben eine sicherheitspolitische Kehrtwende vollzogen und einen Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO gestellt. Aber Mitglieder sind sie immer noch nicht, und das hat mit der Türkei zu tun. Rassistische Hassbotschaften im Internet, verfasst von Polizeikräften in Portugal. Das Ausmaß zwingt die Regierung gerade zum Handeln. Und wir berichten aus Spanien. Gut gemeint, aber schlecht gemacht. Täter statt Opferschutz. Das ist der Vorwurf. Es geht um das neue Sexualstrafrecht in Spanien. Das ist los in Europa, und darum geht's in Europa heute. Seit dem Wochenende greift die Türkei Ziele in Syrien und dem Irak an. Es sind Angriffe auf Stellungen kurdischer Milizen, die nach Ansicht der türkischen Regierung verantwortlich sind für den Anschlag in Istanbul am 13. November. Doch sowohl die syrische Kurdenmiliz JPG als auch die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK weisen jede Verantwortung für die Explosion in Istanbul zurück, bei der 6 Menschen ums Leben kamen. Die türkische Regierung von Präsident Erdogan bleibt aber bei ihrer Linie, und sie gibt nicht nur den Kurden die Schuld, sondern auch Schweden und Finnland eine Mitschuld. Denn sie wirft vor allem Schweden vor, ein Zufluchtsort für Terroristen zu sein und zu wenig dagegen zu unternehmen. Gestern wurde in Ankara der schwedische Botschafter einbestellt wegen eines Vorfalls in Stockholm, bei dem Bilder an die Fassade der türkischen Botschaft projiziert wurden. Für Schweden scheint sich damit der gewünschte NATO-Beitritt noch weiter zu verkomplizieren, denn dafür braucht das Land die Zustimmung aller NATO-Mitglieder, also auch ein Ja aus der Türkei. Wie die schwedische Regierung versucht, die Türkei zu überzeugen, das berichtet Christian Stichler aus Stockholm.
Es war einen Versuch wert. Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson hatte sich für seinen Antrittsbesuch in Ankara Anfang November etwas ganz Besonderes ausgedacht. Als Gastgeschenk überreichte er dem türkischen Präsidenten ein Faksimile eines Vertrages von 1739, geschlossen zwischen dem Königreich Schweden und dem damaligen Osmanischen Reich. Die Intention war klar. Was vor 300 Jahren schon einmal Realität war, sollte doch heute auch möglich sein. Die gemeinsame Mitgliedschaft in einem Militärbündnis. In einer sehr guten Weise wiederholt sich hier gerade Geschichte, erklärte Kristersson dem fast einen Kopf größeren Erdogan vor laufenden Kameras. Aber das wollte der türkische Präsident so nicht stehen lassen. Wenn wir aus der Geschichte lernen, dann wiederholt sie sich nicht. Ein Satz, der alles offen ließ. Und genau so kam es dann auch. Kristersson reiste mit leeren Händen zurück nach Stockholm. Wieder keine Zusage für eine Ratifizierung des NATO-Beitrittsvertrages. Dabei sind die Schweden und auch die Finnen den Forderungen der Türkei, festgehalten im Juni am Rande des NATO-Gipfels in Madrid, deutlich entgegengekommen. Stockholm hat zugesagt, keine Organisation mehr zu unterstützen, die die Türkei als Terrorgruppen einstuft, selbst wenn Schweden hier zu einer anderen Position kommt. Das betrifft zum Beispiel die kurdische PYG oder die Gülen-Bewegung. Auch den Exportstopp von Waffen in die Türkei hat Stockholm aufgehoben. Und Schweden hat zugesagt, jeden Auslieferungsantrag der Türkei schnell und gründlich zu prüfen. Selbst NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kommt inzwischen zu dem Ergebnis, Schweden und Finnland hätten ihre Hausaufgaben gemacht. Als ich vor gut 2 Wochen in der Türkei war, habe ich gesagt, jetzt ist es Zeit zu ratifizieren. Die Schweden und Finnen haben geliefert, sie haben ihre Punkte aus dem Abkommen von Madrid erfüllt. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir die letzten Schritte gehen und dass das türkische Parlament den Vertrag ratifiziert. Aber danach sieht es erst einmal nicht aus. Im kommenden Jahr stehen in der Türkei Präsidentschaftswahlen an. Ein harter Kurs gegenüber den Schweden kommt da gut an. Beim Besuch Kristerssons in Ankara macht Erdogan vor versammelter Presse deutlich, worum es ihm eigentlich geht. Um die inzwischen berühmt gewordene Liste mit rund 70 Personen, von denen Erdogan eine rasche Auslieferung fordert. Es gibt in Schweden einen Terroristen, dessen Namen ich jetzt nennen werde. Bülent Keneş. dass er zu uns gebracht wird, ist sehr wichtig. Bülent Kenesch ist Journalist, lebt seit 6 Jahren im schwedischen Exil. Er hat das Stockholm Center for Freedom gegründet und setzt sich für die Pressefreiheit in seiner Heimat ein. Erdogan beschuldigt ihn, der Gülen-Bewegung nahezustehen und damit am Putschversuch im Sommer 2016 beteiligt gewesen zu sein. Kenesch bestreitet dies. Er hat sich in Schweden nichts zu Schulden kommen lassen. In seiner Heimat drohen ihm dagegen langjährige Haftstrafen. Eine Auslieferung wird kaum möglich sein, das weiß auch Ulf Krister schon. Der Fall Kenesch zeigt, so schnell werden die Türkei und Schweden bei der Frage der Auslieferungsgesuche nicht auf einen Nenner kommen. Die Liste birgt vielmehr das Potenzial zu einer Verhärtung der Fronten. Und so mehren sich die Stimmen, die fordern, Schweden und damit auch die Finnen sollten die Verhandlungen mit der Türkei für beendet erklären. Zu diesen Stimmen zählt auch die frühere Leiterin des Planungsstabes der NATO, Stephanie Babst. Sie schlug im schwedischen Fernsehen vor, jetzt neu zu denken. Warum überredet man nicht die 28 Mitgliedsländer, deren Parlamente den Antrag bereits ratifiziert haben? Sie können eine Erklärung abgeben, dass sie den Artikel 5 des NATO-Vertrages schon jetzt auf Schweden und Finnland anwenden werden. Das würde ein sehr deutliches Signal in Richtung Russland und Erdogan, aber auch in Richtung Viktor Orbán in Ungarn senden, dass man die Schweden und Finnen nicht länger von einer NATO-Mitgliedschaft abhalten kann. Noch geht Jens Stoltenberg fest davon aus, dass Finnland und Schweden demnächst vollwertige Mitglieder der NATO werden. Aber als er im schwedischen Fernsehen am Sonntag die Frage gestellt bekam, wann dies geschehen werde, da wollte auch der NATO-Generalsekretär keine Prognose abgeben.
Über Schwedens schwierigen Weg in die NATO berichtete Christian Stichler. Für Portugal ist es ein Schock, was Recherchen von Investigativjournalisten aufgedeckt haben. Es geht um die portugiesische Polizei und es geht um den Vorwurf Rassismus. Ein Vorwurf, dem sich die Polizei nicht zum ersten Mal konfrontiert sieht. In dem aktuellen Fall irritieren die mehr als 3000 Nachrichten und Einträge in sozialen Netzwerken. Sie wurden verfasst von rund 600 Mitgliedern des portugiesischen Polizeiapparats. Jahrelang sollen sie rassistische und Mordfantasien online ausgelebt haben. Warum das erst jetzt aufgefallen ist, Franka Welz.
Ein Mitglied der portugiesischen Sicherheitspolizei sucht auf Facebook einen Scharfschützen mit, so wörtlich, Erfahrung mit Ministern und Präsidenten, korrupten Politikern sowie schlechten Managern. Bebildert ist der Eintrag mit einem Gewehrlauf. Ein Angehöriger der portugiesischen Polizei, PSP, brüstet sich in sozialen Netzwerken, er sei Rassist. Ein Kollege stimmt zu, schränkt aber ein, wenn es um, Zitat, Parasiten in der Gesellschaft gehe. Tausende solcher Beispiele haben portugiesische Journalistinnen und Journalisten in sozialen Netzwerken gefunden, teils öffentlich, teils in geschlossenen Gruppen. Die Einträge oft mit Klarnamen geschrieben, von Mitgliedern der Sicherheitskräfte im aktiven Dienst. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung dürfe es in keiner Demokratie geben, erklärte Portugals Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa kurz und knapp.
Numa democracia não pode haver comportamentos xenófobos, comportamentos racistas, comportamentos que são discriminatórios. Não pode.
Er mahnte aber auch, das Verhalten einiger dürfe nicht auf alle Sicherheitskräfte in Portugal zurückfallen. Ähnliche Töne von Innenminister José Luis Caneiro, der meinte, Einzelfälle dürften nicht mit dem großen Ganzen verwechselt werden. In der Tat bilden die knapp 600 Personen, die die gemeinsame Recherche der Zeitungen Publico, Espresso sowie dem Fernsehsender SIC gefunden hat, nur einen kleinen Teil der gut 40.000 bei Polizei und republikanischer Nationalgarde in Portugal Beschäftigten. Die republikanische Nationalgarde oder auch Sicherheitspolizei ist formal dem Militär zugeordnet. Kleinreden will Innenminister Caneiro die Vorgänge jedoch nicht, sondern sie zügig und gründlich untersuchen lassen. Und er betont, sie müssten Konsequenzen haben.
Deve ser tão célere, tão ampla e tão profunda quanto seja necessário.
Auch die Berufsverbände der unterschiedlichen Organisationen der Sicherheitskräfte nehmen die Vorwürfe ernst. Von einer ernsten Angelegenheit aus Sicht aller Bürger, aber insbesondere der Sicherheitskräfte, spricht César Nogueira, der Präsident der Gewerkschaft der Sicherheitspolizei.
De facto, é grave para qualquer cidadão, principalmente para elementos das que pertencem a forças de segurança.
Deren Führung versichert, sie korrigiere bereits im gesamten System nach, etwa durch die Veröffentlichung interner Regelwerke, um Diskriminierung vorzubeugen, sowie ein größeres Augenmerk auf die Ausbildung der Mitglieder der Sicherheitspolizei, offiziell Teil der portugiesischen Streitkräfte. Außerdem laufen in allen Zweigen der Sicherheitskräfte bereits Disziplinarverfahren und manch einer könnte es sogar mit der Staatsanwaltschaft zu tun bekommen. Hassrede ist nämlich in Portugal eine sogenannte öffentliche Straftat. Sprich, für Ermittlungen muss nicht erst die Anzeige eines oder einer Betroffenen vorliegen. Die erhoffte Botschaft: Niemand steht in Portugal über dem Gesetz, auch Sicherheitskräfte nicht.
Über Portugals Sicherheitskräfte und den Hass im Netz berichtete Franka Welz. Lange hatte Spanien den Ruf, ein erzkonservatives und katholisches Macho-Land zu sein. Die linke Regierungskoalition von Ministerpräsident Sanchez ist allerdings seit einer ganzen Weile dabei, diesem Ruf etwas entgegenzusetzen. Mit einer Gleichstellungspolitik, die große Aufmerksamkeit findet, auch über die Grenzen Spaniens hinaus. Das neue Sexualstrafrecht, das Frauen und Kinder besser schützen soll, sorgt allerdings für Streit. Die Kernbotschaft: nur ein Ja ist ein Ja. Gemeint ist damit, dass alle beteiligten Personen sexuellen Handlungen ausdrücklich zustimmen müssen. Doch das Gesetz schafft neue Probleme. So erhalten Sexualstraftäter mildere statt härtere Strafen. Handwerkliche Fehler sagen die einen, falsch angewendet sagen die anderen. Reinhard Spiegelhauer fasst den Streit für uns zusammen und berichtet, wie es überhaupt zu diesem Gesetz kam.
Diese Gerechtigkeit ist einen Scheiß wert, skandieren Frauen jeden Alters und auch viele Männer. Nur eine von vielen Demonstrationen nach dem Urteil gegen 5 Gruppenvergewaltiger vor 4 Jahren. Die jungen Männer hatten ihr damals 18-jähriges Opfer beim Stiertreiben in Pamplona zwar nicht bedroht, sie hatte trotzdem vor Angst alles über sich ergehen lassen. Nach spanischem Gesetz bisher keine Vergewaltigung. Erst nach dem öffentlichen Aufschrei entschied das oberste Gericht, es sei zumindest sexuelle Gewalt und nicht nur Nötigung gewesen. 15 Jahre Haft. Seit Anfang Oktober ist alles anders, dank Solo CSC-Gesetz. Nur Ja heißt Ja. Alles andere ist Vergewaltigung. Endlich gibt es in Spanien ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, jubelte Gleichstellungsministerin Irene Montero. Endlich Lust statt Angst.
La libertad sexual va a ser por fin un derecho. Vamos a cambiar el miedo por el deseo.
1,5 Monate später hört sie sich ganz anders an. Wir haben ein Problem mit Macho-Richtern, die das Gesetz falsch anwenden.
El problema que tenemos es que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente.
Was ist passiert? Sex ohne Zustimmung gilt jetzt ohne Wenn und Aber als Vergewaltigung. Die Unterscheidung zwischen sexueller Nötigung und sexueller Aggression ist abgeschafft. Aber dadurch ist die Mindeststrafe für den ehemaligen Straftatbestand sexuelle Aggression gesunken. Und mehrere Sexualstraftäter haben inzwischen nachträglich kürzere Haftstrafen bekommen. Denn in Spanien werden Rechtsreformen auch nachträglich angewandt, wenn das den Verurteilten Vorteile bringt. Keine neue Erfindung, sagen Fachleute, das hätte allen klar sein müssen. Auch die 5 Vergewaltiger von Pamplona könnten früher aus dem Gefängnis kommen, sagt ihr Anwalt. Fragen Sie die Ministerin, warum die Mindeststrafen gesenkt worden sind.
Habría que preguntarle a la ministra en este caso.
Für Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo ist die Gesetzespanne ein gefundenes Fressen.
La legislación de un país en manos de activistas inexpertos produce daños colaterales.
Das komme eben heraus, wenn man Woke-Aktivisten Gesetze machen lasse. Der Konservative will die Mitte-Links-Regierung von Pedro Sánchez im kommenden Jahr ablösen. Der steht hinter dem Gesetz und sagt, abwarten, auf welche Linie sich die Gerichte einigen.
Vamos a ver qué es lo que nos dicen los tribunales, a que unifiquen el criterio y la doctrina y a partir de ahí tendremos que ver qué pasos dar.
Das Tribunal Supremo, quasi der Bundesgerichtshof Spaniens, will sich mit dem Gesetz und den konkreten Fällen beschäftigen. Seine Einordnung könnte vielleicht noch diese Woche kommen. Macho-Justiz gibt es in Spanien nicht, sagt jedenfalls schon mal Ángeles Carmona. In der obersten Verwaltung der spanischen Justiz, dem Generalrat der rechtsprechenden Gewalt, für geschlechtsspezifische Gewalt zuständig.
No hay una justicia machista en esa línea. Los jueces en España tienen sensibilidad, tienen perspectiva de género.
Richterinnen und Richter in Spanien haben geschlechtsspezifische Gewalt genau im Blick, sagt Carmona. Bisher bleibt Gleichstellungsministerin Irene Montero aber bei ihrer Haltung, das Problem seien die Richter. Und einer der 5 Vergewaltiger von Pamplona hat gestern offiziell beantragt, dass seine Strafe von 15 Jahren auf 3 Jahre und 9 Monate verkürzt werden soll.
Nachbessern oder nicht, Reinhard Spiegelhauer über das neue Sexualstrafrecht in Spanien. Und damit verabschiede ich mich für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Katrin Michaelsen.